Radio M im Gespräch.
Herzlich willkommen bei Radio M im Gespräch mit Gerrit Mattis und einem Mann, der Unglaubliches erlebt hat. So unglaublich, dass er ein Buch darüber geschrieben hat, das auch verfilmt worden ist unter dem Titel Der Stich des Skorpion. Das Buch selbst heißt Ich war Staatsfeind Nummer 1. Das klingt bedrohlich und so war es auch. Wolfgang Welsch heißt der Mann, hat sich mit der Diktatur der DDR angelegt, die Methoden der Stasi brutal erlebt und später einem seiner Peiniger vergeben. Wenn Ihnen das jetzt zu unglaublich klingt, dann lassen Sie sich von ihm selbst erzählen. Herr Welsch, Sie haben dieses Buch geschrieben, Ich war Staatsfeind Nummer 1, in dem Sie Ihre Geschichte mit der DDR, in der DDR und danach erzählen. Sie haben jahrelang in Stasi-Gefängnissen zugebracht. Wie ist das überhaupt dazu gekommen?
Ja, solche Geschichten sind einem ja nicht sozusagen vorgegeben. Ich hätte selbst nie geglaubt, dass mir das, was mir passiert ist, jemals zustoßen könnte. Allerdings war es doch irgendwie, wenn man im Nachhinein genauer hinsieht, abzusehen. Diese in der DDR anerzogene Janusköpfigkeit, diese Doppelgesichtigkeit schon in den Schulen, dass man als Kind lernte, zu Hause kann man etwas anderes sagen als in der Öffentlichkeit, in diesem Fall in der Schule. Und wenn man in der Schule bestimmte Versatzstücke nennt, Sozialismus siegt, ist zum Beispiel ein solches, dann waren die Aufsätze immer hervorragend. Und wenn man das nicht sagte oder schrieb und auch sonst erkennen ließ, dass man weder in den jungen Pionieren sein wollte, noch sonst wie sich organisatorisch in Richtung Staat bewegt, dann war man nichts und bekam schlechte Zensuren. Das war schon sehr früh eigentlich, wenn sie nicht ganz bescheuert waren, allen Schülern klar, so dass bei mir relativ früh, auch aufgrund meiner Erziehung, ich habe ganz andere Werte vermittelt bekommen, Werte des christlichen Glaubens, und war von vornherein eigentlich so eine Art Loser vom Staat aus betrachtet, von meinem Bewusstsein und Gewissen allerdings nicht. Und so ging die Entwicklung weiter, bis es zum großen Knall kam nach dem Abitur.
Dann haben Sie sich entschlossen, dieses Land möchte ich verlassen. Wie war das, als Sie ausgereist sind und das ging ja dann schief?
Also spätestens nach dem Mauerbau war mir klar, ich mache hier noch meine Ausbildung fertig. Und das traf sich dann so, dass ich meine Ausbildung als Schauspieler fertig machte. Und dann aber war mir klar, und jetzt muss ich gehen. Das war mir ein verlorenes Land. Die Luft fehlte mir zum Atmen. Ich entschied mich, meinen alten, aus der Bundesrepublik stammenden Personalausweis zu benutzen und damit versuchen, die Grenze zu überwinden, also offiziell. Nicht wissend, wie genau die Präliminarien dort an der Grenze sein würden. Das konnte man nicht mal schnell googeln, wie das da aussieht, sondern ich habe ein paar Autofahrer angehalten, schon auf der Fernverkehrsstraße. Und sie zu fragen, wie das ist. Und sie haben mir dann Auskunft gegeben, aber es war auch relativ nichtssagend. Es war einfach ein Teil Naivität und ein Teil, ich versuch's trotzdem mal, ja, wir werden sehen. Und dann ging's eben schief.
Sie sind gleich weggebracht worden in ein Gefängnis. Wussten Sie, in welches?
Nein, ich hatte keine Ahnung und ich war erst einen Tag in so einer Gefängniszelle der Armee. Da wurde ich schon rüde behandelt, mit dem Kolben der Maschinenpistole geschlagen. Entweder am gleichen Tag abends oder am nächsten Tag wurde ich dann von Zivilisten abgeholt, Stasi. Die machten kein großes Gewese, die zeigten mir ihre Pistole und sagten einen Schritt daneben und ich bin tot. Und dann kam ich da in die Zellen der Stasi.
Sie sind auch vernommen worden und nochmal vernommen worden und immer wieder. Was waren das für Vernehmungen?
Die Vernehmungen gingen alle darauf hinaus, wer hat ihnen geholfen? Wer sind die Auftraggeber ihrer Flucht? Das Regime konnte oder wollte sich nicht vorstellen, dass jemand alleine auf die Idee kommt, frei sein zu wollen. Denn sie waren ja selbst ihrer eigenen Propaganda erlegen und glaubten tatsächlich, in der DDR gibt's die größte Freiheit aller Zeiten. Und deswegen immer die Frage, wer waren ihre Auftraggeber? Und da ich ja keine nennen konnte, weil es keine gab, war von Anfang an das Klima sehr frostig. Sprich, ich wurde sehr früh geschlagen, bestimmten Repressionsmaßnahmen unterworfen, Matratzenentzug, Arrest, 3 Tage nicht essen und nicht trinken und solche kleinen Geschichten.
Eskalierte das mal?
Das war erst der Anfang und am Anfang war ich schwach. Ich bin ja nicht irgendein Übermensch. Ich war dem Zusammenbruch nahe und ich habe geheult und ich hatte Angst Und ich dachte, wenn du das gewusst hättest, aber dann kam immer mehr eine andere Stimme, wie soll ich sagen, mein Bewusstsein oder was, wie immer man das nennen soll, oder mein Gewissen zum Vorschein. Nach jedem Schlag und nach jeder Repressionsmaßnahme wurde ich nicht nur ratloser, kraftloser, aber dazu kam ein weiteres Gefühl. Ich wurde auch immer wütender auf die, die mir das antaten, denn ich wusste ja, ich hatte absolut nichts getan, gar nichts. Ich wollte nur frei sein. Es dauerte nicht lange und ich habe sie gehasst. Und zwar so stark gehasst, dass ich zu Reaktionen fähig war, die ich mir nie hätte vorstellen können. Ich bin aufgestanden und habe ihnen meine Verachtung ins Gesicht geschrien. Und das hätte ich mir am Anfang nie im Leben gewagt. Und da habe ich plötzlich was Interessantes bemerkt. Der sprang auch auf und schrie mir zurück, dass er mich auch hasst, dass ich ein Staatsfeind bin. Und plötzlich, anstatt mich zu schlagen, setzte er sich hin, griff sich eine Zigarette aus seiner Schachtel, zündete die an, stieß blaue Rauchkringel aus und sagte grinsend: Welch, Sie gefallen mir. Sie sind ein echter Feind. Sie jammern nicht rum und sagen, Sie wollen ein guter Sozialist werden, wenn man Ihnen nochmal eine Chance gibt. Sie sind ein echter Feind unseres Staates. An Ihnen kann man sich abarbeiten. Und da habe ich gedacht, hey, du hast auf den Eindruck gemacht, ja? Und das ist ein Schwein und du wirst immer sagen, dass er eins ist. Aber du wirst dir ab sofort nicht mehr den Mund verbieten lassen und du wirst dich nicht mehr beugen und bücken. Du wirst den Schlag einstecken und du wirst schreien und es wird wehtun, aber du wirst nicht klein beigeben.
Konsequenz seitens des MFS war die, dass sie verurteilt wurden und dann endgültig im Gefängnis waren.
Die eigentliche Strafhaft, die saß man dann in Zuchthäusern ab, Bautzen, Brandenburg. Die Stasi-Haft war nur U-Haft, war ja fast 3 Jahre nur ein Stasi-U-Haft. Und in diesen fast 3 Jahren, da habe ich ja alles an Folter kennengelernt, was man nur kennenlernen kann, bis hin zur Scheinhinrichtung. Das waren schon ganz schlimme Momente. Wenn man wirklich glaubt, das Leben ist zu Ende und alle Hoffnung auf eine bessere Zukunft nutzt gar nichts mehr, weil es endet jetzt gerade hier. Auch das ließ sich im Nachhinein tragen, weil ich sagen konnte, und ihr habt mich nicht umfallen sehen. Ich habe nicht um mein Leben gebettelt, hat mir immer wieder Selbstkraft gegeben, dass ich die Kraft hatte, im Kleinen Widerspruch zu leisten, auch Widerstand zu leisten und das sich immer wieder reproduziert hatte, bis hin damals, wo die Scheinhinrichtung stattgefunden hat. Aber ich habe dem standhalten können, bin nicht zusammengebrochen. Nach der Verurteilung kam ich dann in Strafhaft. In der Annahme, Strafhaft wäre besser, weil man da unbehelligt bleibt, das war natürlich auch ein großer Irrtum, da geht's gerade weiter. Beispielsweise auch mit Folter, und zwar Folter aller Art, also die Bestrafungen im Zuchthaus, die waren bestanden in der Hauptsache aus schwerer Prügel, aus Misshandlung, aus Folter derart, dass man mit Handschellen an die Absperrgitter der einzelnen Gefängnisflügel angeschlossen wurde und mit Gummischlagstöcken in die Weichteile geschlagen wurde, also richtig knallharte Folter. Man hing einfach freihändig an Armen und den Beinen, die man spreizen musste, und dann unten 2-mal an den Beinen, oben 2-mal an den Armen festgeschlossen. Das tat wahnsinnig weh und man fiel auch in Ohnmacht. Aber man wusste genau, und das gab die Kraft. Was ihr macht, ist nicht nur unmoralisch, ihr foltert. Ihr seid Heuchler und Lügner. Ihr habt hier die Gefängnisbibliothek voll mit heroischen Werken und Autobiografien von Kommunisten, die von den Nazis gefoltert wurden. Längst nicht so brutal, wie ihr selbst foltert. Gut, da stand zwar jeden Tag der Tod denen vor Augen. Es gab die Massenvernichtung und all die bekannten Dinge. Aber die Haft an sich, die unterschied sich von denen, das war unsere Erfahrung, übrigens prominente Leute wie Heinz Brandt, alter SPD-Genosse, der im KZ war und der dann später auch in Bautzen war bei den Kommunisten. Der wurde befragt mal, Herr Brandt, was war da nur schlimmer, das KZ der Nazis oder die Haft in der DDR? Und da sagte er, ja, KZ hatten wir tagtäglich den Tod vor Augen, damit haben wir gelebt, das war unser Los. Wir waren eine solidarische Gemeinschaft der politischen. Wir konnten uns jeder auf den anderen verlassen. Und so konnten wir stark sein, konnten uns gegenseitig stützen. In der DDR-Haft war das alles nicht möglich. Da war jeder des anderen Feind und Denunzianten. Es war die Hölle. Deswegen ganz klar, Bautzen war so schlimm. Man folterte so grausam und so hemmungslos und so hingegeben, um die Persönlichkeit zu zerstören. Denn es ging dir nicht um Tod. Wurde billigend in Kauf genommen, aber das war nicht das Ziel. Das Ziel war, Menschen zu brechen, sie von ihrer Gesinnung abzubringen und umzuerziehen. Deswegen waren ja die Wächter auch nicht Wächter, sondern das waren Erzieher, perverserweise musste man die auch nennen. Herr Erzieher, was ich nie gemacht habe, nie.
Über die Jahre haben Sie juristisch Hilfe bekommen, die Sie dazu gebracht hat, dass Sie ausreisen durften.
Das waren teilweise wirklich im Wortsinn kafkaeske Szenen. Also wenn da die Männer und die Frauen im Stasi-Gefängnis Chemnitz, früher Karl-Marx-Stadt, zusammengeführt wurden, gegen Abend dann mit einem Bus über die Autobahn zur Grenze gefahren wurden. Das war ein Regierungsbus der DDR, das neueste Mercedes-Modell übrigens. Damit wollte man uns nochmal zeigen, wie toll doch die in der DDR sind. Kurz vor der Grenze fuhren wir in ein Wäldchen, das lag so ein bisschen Berghang hoch und es dämmerte schon. Und als der Bus hielt, sah man, ach, da steht ja noch ein Bus. Und der trug aber ein westdeutsches Kennzeichen. Dann mussten wir alle umsteigen in den anderen Bus. Es war schon auch ein Stück Agentenkrimi. Als alle drin waren, klappten die Türen zu. Dieser Westbus, in dem wir jetzt drin saßen, fuhr langsam diese Anhöhe runter. Keiner derjenigen, die vorher im Bus waren, der Zivilisten, also der Stasi-Leute, war nun im Bus drin. Eine Situation, wo man vielleicht denkt, wir würden jetzt jubeln und schreien. Das Gegenteil war der Fall. Es war totenstill. Keiner sagte ein Wort. Alle guckten nur aus dem Fenster. Es war mittlerweile dunkel. Und man sah, das fand ja bei Herleshausen-Warta statt, die knallhell erleuchtete Schneise in dem Thüringer Wald. Da sah man die Teilung mit eigenen Augen. Die lag da als brennende Wunde. Da fuhren wir drauf zu und im Näherkommen sah man dann die schweren Betonteile, die auf Rollen liefen, um die Fahrbahn zu schließen, und immer mehrere und im Zickzack und Schlagbäume und alles war weggefahren. 4, 5 Ampeln standen in Reihe, waren alle grün und an jedem Schlagbaum, an jeder Betonsperre, an jeder Ampel stand ein Offizier der Grenztruppen. Und als der Bus im Schritttempo, ohne anzuhalten, durch alle diese Sperren durchfuhr, geradeaus, da salutierten die. Wir saßen vollkommen sprachlos in diesem Bus, wie die da standen und salutierten, Staatsfeinden. Wir konnten es überhaupt nicht realisieren. Es war wie ein Film, noch dazu wie ein völlig surrealer Film. Wir kamen ja nicht nur aus dem Gefängnis raus, wir wechselten gerade die Welten. Bei vielen liefen die Tränen lautlos. Und erst als der Bus nach wenigen hundert Metern im Westen auf einem Parkplatz außer Sichtweite dieser Grenze hielt und der Fahrer sich zum ersten Mal an seine Fahrgäste per Mikrofon wandte und dann sagte, meine Damen und Herren, wie Sie mitbekommen haben, wir sind in der Bundesrepublik Deutschland. Und erst da löste sich diese Spannung und die schrien alle und lachten und heulten und fielen sich um den Hals. Und einige, als die Türen aufgingen, dann die gingen raus und fielen auf den Boden und küssten die Erde. Das war zum ersten Mal, dass wir wieder richtige Emotionen zuließen. Im Gefängnis konnte man sich das nicht leisten, Emotionen zu zeigen. Davon waren wir so überwältigt, dass wir zu Boden fielen sozusagen fast schon. Ja, und da waren wir dann frei.
Und dann hätten sie ihre Freiheit wunderbar genießen können, hätten in Deutschland ein neues Leben anfangen können mit Blick nach vorne. Und stattdessen haben sie sich umgewandt und haben anderen Menschen geholfen, aus dem Land rauszukommen. Warum haben sie das gemacht?
Die DDR war es, die mich einholte. Nicht ich guckte zu ihr zurück, sondern sie holte mich automatisch ein. Mein Leben war eigentlich das Theater, war die Bühne. Ich war leidenschaftlich Schauspieler und habe dann bei der damaligen Bühnenvermittlungsstelle für Schauspieler in Düsseldorf um Vermittlung gebeten an ein deutsches Theater. Und siehe da, ich bekam 3 Engagements zur Auswahl. Dann kam aber etwas anderes. Ich hatte, als ich in den Westen kam, 7 Jahre Zuchthaus hinter mir. Und als die erste Hauptprobe kam und ich hatte meinen Text vollkommen verloren. Und nachdem denn die Soufflöse immer einsprang und ich das dann nachquatschte, dann ging das weiter. Aber das konnte ja nicht so endlos bleiben, weil keine Textstelle wusste ich mehr. Daraufhin stoppte der Regisseur. Ja, stopp, stopp, stopp. Herr Wilsch, was ist los? Und da waren wir in seinem Büro und er sagte zu mir, was ist denn los? Haben Sie den Text nicht gelernt? Ich sage, ich habe den Text so gelernt, wie ich meine Texte immer lerne. Der saß. Ja, und wieso können Sie ihn? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin vollkommen fassungslos. Und da sagte er, der Regisseur, kein Mediziner, kein Arzt. Könnte es sein, dass die 7 Jahre Gefängnis irgendwas damit zu tun hätten? Allein das Wort posttraumatische Belastungsstörung gab es damals gar nicht. Aber der Hinweis immerhin, der erschien mir logisch. Und ich sagte, ja, ich kann mir das auch nur so erklären. Ich weiß nicht, warum. Also kurz gesagt, meine Merkfähigkeit war völlig dahin. Und nun hat es sich gefügt, dass mein Freund, mit dem ich im Zuchthaus Brandenburg saß, inzwischen auch an der Justus-Liebig-Universität studierte, Doktorand bei Helge Pross. Und mit dem konnte ich darüber sprechen. Der verstand mich auch, weil er selbst gesessen hatte. Und der sagte, komm doch zu mir, ich spreche mal mit meiner Doktormutter. Studierst du und machst was anderes, wenn du schon nicht kannst. Und habe plötzlich etwas gemacht, was ich mir nie hätte träumen lassen. Ich habe gelernt, seelisch zu gesunden. Der Prof im Fachbereich Politik beispielsweise war Mitglied der DKP. Und bis ich das mitbekam, da war ich mit dem schon vorab in einem richtig handfesten Streit. Er wollte mir keine Scheine und wollte meine Arbeit nicht anerkennen, weil er meinte, ich würde emotional sein. Das emotional rührt aber daraus, weil ich richtig wissenschaftlich arbeitete und er nicht. Er glorifizierte die Sowjetunion und ich sammelte Fakten, die das widerlegten. Und da gerieten wir total aneinander und das hat mir Spaß gemacht. Da habe ich gemerkt, wie doof die sind im Westen. Die sprechen alle von Karl Marx und kaum jemand hat ihn gelesen. Ich dagegen habe ihn schon in der Schule gelesen. Das war natürlich ein tolles Erlebnis. Und in dieser Phase trat dann mein Freund an mich heran, der einen anderen bekannten Freund aus der DDR rausholen wollte. Er hat einen Auftrag von dessen Verwandten in der Bundesrepublik bekommen. Und er fragte mich, ob ich ihm helfen wollte, den rauszuholen. Und ich sagte, na wie? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nie gemacht. Ja, sagte ich auch nicht. Wir müssen dann grundsätzlich neu über die Fluchthilfe nachdenken und uns eine selbst basteln. Dann haben wir eine Fluchtmöglichkeit, sind wir darauf gekommen, die so sensationell war und die so gut war. Das wurde dann sozusagen mein Spitzenprodukt, mit dem ich viele Leute rausgeholt habe. Und Mitte der 70er Jahre gab es eine einzige Zeitung in Deutschland, nämlich die Passauer Neue Presse. Und woher die das wusste, weiß ich auch nicht. Die schrieb einen Artikel, in Gießen sitzt ein Mensch, der zum ersten Mal mit einem Thema über den ostdeutschen Geheimdienst promovieren will. Und das war gar nicht gut. Ich habe das auch erst später rausbekommen, aber den Artikel habe ich. Nun wusste ich, die Stasi weiß, der Welsch hat sich an die Front zurückgemeldet. Ich kannte die Stasi schon sehr gut. Ich wusste, der ist alles zuzutrauen. Und ich wusste auch, dass die den Telefonverkehr überwachen, Briefverkehr Ost-West. Und dass auch dort, wo ich wohne, in Gießen, die Stasi schon vor Ort war. Und meine Annahmen, die nur Annahmen waren, aber aufgrund von vielen, vielen Indizien, und weil ich wusste, wie Stasi denkt, dass es hier um Klassenkampf geht, um Hass, um Emotionen, das war, ist eine so unmenschliche Ideologie, die auf nichts, aber auch auf gar nichts Rücksicht nahm und alle menschlichen Regungen waren denen fremd. Es war buchstäblich wie Karl Marx, ganz hass ich all und jeden Gott und so hassten auch sie alles und vor allen Dingen jede freiheitliche Regung. Alle, die nicht für sie waren, waren gegen sie. Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein. Das war genau ihre Maxime. Grausam und brutal.
Herzlichen Dank, soweit Wolfgang Welsch über seine Zeit in Stasi-Gefängnissen und DDR-Zuchthäusern. In 2 Wochen erzählt er uns, wie die Stasi ihn zu ermorden versucht hat und wie er einem seiner Feinde später im Gerichtssaal wieder begegnet ist. Ich bin Gerhard Mattes und freue mich, wenn Sie in 2 Wochen dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, tschüss.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.